da war ich 18 Jahre alt und ich hatte Angst. Ich sagte immer, es gibt einen Job und es gibt eine Profession. Du merkst einfach genau das, das macht dir keinen Spaß. Und es gibt anderen, die sind natürlich gut.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People. Der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel. Spannende Einblicke in das People-Management Ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfood Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Heute zu Gast José Arteaga Alvarez. José ist Head of Talent Acquisition and Development bei Tipico und bringt über 7 Jahre Erfahrung in globalen Talentmanagement, strategischem Recruiting und Employer Branding mit. Er leitet ein Team, das weltweit Talente anzieht und dabei innovative Wege geht, um die besten Köpfe für Tipico zu gewinnen. Darüber hinaus hat er echt auch schon sehr viel Erfahrung sammeln können. Herzlich willkommen, José.
Hallo Tina, danke. Danke für die Einladung und für die einleitenden Worte.
Sehr gerne. Habe ich etwas Essentielles vergessen? Etwas, wo du sagst, das sollten unsere Zuhörerinnen heute noch unbedingt über dich wissen?
Nein, indirekt. Ich glaube, da stellt sich immer die Frage, woher kommt der Name und was macht er denn hier? Ne? Vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Also ich bin dann sozusagen Wahlmünchner. Und bin dann vor knapp 22 Jahren nach Deutschland gekommen nenne das jetzt mittlerweile meine neue Heimat. Kommt daher, dass ich dann aus Südamerika komme und daher kommt der Name.
Ach, sehr schön. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen, weil ich es auch immer super spannend finde. Das ganze Culture-Thema. Ich liebe ja auch das Buch Culture Mapping und was das vielleicht so mit sich gebracht hat, auch für dich in deiner Erfahrung. Aber bevor wir da eintauchen, möchte ich unseren Routinen treu bleiben und mit unserem Impulsspiel starten. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich einfach mal immer dir kurze Fragen stellen oder Impulse mitgeben und du kannst mir dann sagen, wo fühlst du dich mehr hingezogen, zu dem einen oder zu dem anderen? Mhm. Bist du ready?
Perfekt.
Sehr gut. Globales oder lokales Recruiting?
Kommt drauf an, aber ich würde dazu tendieren, global zu sagen.
Mhm. Employer Branding intern oder extern priorisieren?
Intern.
Datengetriebene HR-Strategien oder Bauchgefühl?
Datengetrieben.
Das war sehr klar.
Unverhandelbar.
Okay. Führung durch klare KPIs oder situative Entscheidungen?
Oh, das ist tricky. Situativ würde ich tendieren, aber ich nenne die auch nicht KPIs, sondern Metrics eher. Aber in welche Richtlinien braucht man dann oder Richtwerte so rum.
Ja, okay. Work-Life-Balance fördern oder Leistungsorientierung priorisieren?
Mein Bauchgefühl sagt leistungsorientiert. Mhm. Mein Lebenserfahrung sagt Work-Life-Balance.
Okay, das ist auch schon mal gut. Vielleicht gehen wir da mal direkt drauf rein. Was meinst du damit? Was sagt dir da deine Erfahrung? Warum
da ist es da so unterschiedlich? Da öffne ich gleich das Buch damit. Nein, also ich glaube, jetzt bin ich nicht super alt. Aber dann schon, wenn man irgendwie 10 Jahre plus Berufserfahrung und dann Führungskraft und dies und jenes und man denkt nicht nur an sich selbst, sondern auch an Kollegen, Mitarbeitenden, Teammitgliedern. Und mit der Zeit erlebt man auch immer wieder persönliche Situationen, wo man sehr dankbar ist, dass man eine gewisse Flexibilität bekommen hat, beziehungsweise dass man auch in der Situation eben sich auf die eigene Gefühle, auf die eigene Situation bezogen hat und dann vielleicht den Kollegen, Mitarbeitern dann auch eine Flexibilität angeboten hat. Und deswegen glaube ich, dass es auch ganz wichtig ist, sich auf die Arbeit zu fokussieren. Ich glaube, das kommt von alleine, wenn man das gerne macht. Ich sage immer, es gibt einen Job und es gibt eine Profession. Ne? Das gibt immer einen Beruf sozusagen. Ne? Man ist berufen. Mhm. Und deswegen tendiere ich dazu, also wenn ich mich dann wohlfühle, dann sage ich ja auch immer, das ist my profession, ja, oder das ist mein Beruf und nicht mein Job. Mein Job mache ich dann nebenbei, wenn ich dann noch Geld verdienen möchte, ja. Und wenn man das gerne macht, dann glaube ich, kann man auch gar nicht über Work-Life-Balance diskutieren, weil dann machen wir es auch gerne. Das ist so wie PlayStation spielen oder Fußball spielen oder Sport oder meditieren oder wie auch immer. Das macht man auch gerne in der Freizeit. So, warum soll ich dann jemanden davon abhalten, das zu tun, was er oder sie gerne macht? Und das ist dann so ein bisschen, deswegen ist es schwierig zu sagen, ja, wenig Arbeitsstunden oder 4 Tage Woche oder arbeite nicht am Wochenende. Wir sind alle erwachsen und ich glaube, das kann jeder für sich entscheiden. Aber man sollte dann den Spielraum geben für Familie, Freunde, Eltern, wie auch immer. Sich selbst. Ich glaube, das ist meine Erfahrung, sich selbst.
Oh ja, das ist nicht immer einfach. Tatsächlich sprechen wir auch ganz gerne von Work-Life-Integration. Und ich fand es so schön, was du eben gesagt hast, weil ich merke es bei mir ja selber auch. Besonders als ich in den ganzen Thema Organisationsentwicklung neu reinschnuppern durfte und mich da weitergebildet habe. Das Thema hat mich einfach so gecatcht, dass ich wirklich jede freie Sekunde genutzt habe, um Fachliteratur zu lesen, selbst wenn es echt teilweise schwere Literatur war und ich abends manchmal nur so 2 Seiten geschafft habe und dann hat mir der Kopf geraucht, wenn ich joggen gegangen bin, mir einen Podcast dazu rausgesucht habe, weil es war einfach so, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen. Also auch weiterhin, ich finde das so ein tolles Thema und würde deswegen auch gar nicht mehr das so voneinander abkapseln, weil sich's für mich ganz persönlich nicht gut anfühlt. Ich kenne aber auch tatsächlich bei mir im Freundeskreis Menschen, die sagen, die wollen das ganz klar voneinander getrennt haben. Finde ich auch immer wieder spannend, wie unterschiedlich das ist. Und wie du sagst, ich glaube oder bin auch davon überzeugt, wenn man das Gefühl hat, es ist eher diese Profession, dann spürt man das so sehr. Und da kommt mir direkt die Frage, wie bist du da hingekommen zu deiner Profession? Also ich kann mir vorstellen, viele denken sich halt so, oder ich merke es auch immer wieder in Gesprächen, dass die sagen, oh, jetzt ist irgendwie so ein Umbruch und was soll ich denn eigentlich machen? Ich weiß gar nicht so richtig, was soll der nächste Schritt sein? Was will ich eigentlich? Und dieses Visionsthema auch. Wie hast du das für dich geschafft, da hinzukommen, dass du wirklich sagst, du machst was und sagst, das ist meine Profession, finde ich geil, was ich hier mache?
Ja, das ist eigentlich, letztens habe ich das gelesen, wenn man einfach interessant sein möchte in einem Gespräch, ne? Das ist genau die richtige Frage. Also insofern, kudos to you. Nicht zu fragen, was machst du denn beruflich, sondern wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das zu sein, was du bist. Was war der Weg dahin? Weil so kriegt man so viel heraus über die Person. Also jetzt beantworte ich die Frage. Genau. Klassisch eigentlich, ne? Also so wie die Jungfrau zum Kind, sage ich erstmal. Nach der Uni war meine Ex-Frau, war auch geplant, ne? Aber wir dachten nicht, das kommt nicht so schnell. Also direkt nach dem Abschluss haben wir dann unser erstes Kind bekommen. Und dann war es das Thema, okay, was mache ich denn dann beruflich? Da gab es nicht viel sozusagen Möglichkeiten dazu sagen, da mache ich ein Praktikum, da mache ich dies und jenes. Und damals war 2012 die große Zeit des Umbruchs im Recruiting. Das sind dann die großen Recruiting-Dienstleister, haben sich da immer mehr Leute abgekapselt und haben ihre eigenen Beratungen gegründet oder andere kleinere haben dann sich erweitert. Und so habe ich die Chance bekommen, bei einem relativ jungen Dienstleister, der mittlerweile recht groß ist, zu starten. Und ich hatte auch Freunde in dem Bereich Recruiting, aber eher externes Recruiting, also Personaldienstleistung damals. Und der Weg war schwer. Und falls Sie mich jetzt hören und meinen damaligen Manager, werden wir lachen und wir sind bis heute in Verbindung und meine späteren Manager, die werden auch lachen. Es hat wirklich Zeit gekostet und Nerven gekostet. Und ich glaube auch für meine Ex-Frau, dass ich immer wieder eigentlich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich habe dann eigentlich mit der Zeit gemerkt, ich bin kein Vertriebler. Also ich bin dann eher der Berater und hatte dann immer wieder die richtigen Impulse, obwohl ich damals vielleicht nicht dran geglaubt hatte.
Wenn ich da direkt rein
Und
darf,
ja,
sorry, aber
klar.
woran hast du das gemerkt? Also ich finde, man kann immer sagen, so, ja, ich habe das gemerkt, vielleicht doch nicht Vertrieb, eher Beratung. Was hat
Also
das in dir
da kamen die
ausgelöst, dass du sagst?
KPIs, da kamen die KPIs, ne? Da bist du einfach dann transparent, ne? Und dann kommen die KPIs und du merkst einfach genau das macht dir keinen Spaß. Und es gibt anderen, die sind natürlich gut darin. Und ich kann sehr viel reden, das wirst du dann einfach merken. Aber ich kann nicht auf Knopfdruck reden. Ich kann nicht am Telefon reden. Ich mag nicht, andere zu nerven. Ich mag einfach eine Unterhaltung zu führen. Aber für mich war dieses Cold Calling beim Kunden Nerven, die aus dem Alltag rausholen. Obwohl, so gehört sich das im Vertrieb. Ich bin aber nicht dafür gemacht. Und das zu akzeptieren. Und ich wollte das sein, weil das war das Modell, was mir dann vorgelegt wurde. Wenn du das bist, dann bist du erfolgreich. Und dann bin ich da gestolpert mit diesem Need nach Geld und meine Familie und wir müssen und so weiter.
Aber hast du denn aktiv für dich so reflektiert oder wie bist du da hingekommen?
Ja, also ich kann mir vorstellen,
dass man muss ja auch so Raum dem erstmal geben, das zuzulassen.
Ich war zu jung. Also das war nicht möglich. Ne? Also da reflektiert man nicht, sondern da wird für einen Entscheidung getroffen und dann merkt man auch, okay, bevor das nochmal passiert, also ich habe dann meinen ersten Job wirklich nicht gut gemacht. Ja, und ich habe mich auf andere Sachen fokussiert, wenn ich zurückblicke, das hilft mir sehr, um zu sehen, okay, wie kann ich andere helfen in der Situation? Und das habe ich immer wieder für mein Coaching, speziell für Absolventen. Man darf sich nicht auf andere Sachen fokussieren, man muss sich auf den Job fokussieren. Und wenn man es nicht mag, es gibt auch eine Probezeit für beide Seiten. Und dann muss man einfach mutig genug sein, um zu sagen, es ist nicht das meine. Ja. Ich hatte aber Glück, dadurch, dass ich dann, dass das relativ gut auseinandergegangen ist, weiter in der Personaldienstleistung zu bleiben, andere Themen zu versuchen, bis ich in die Personalberatung eingestiegen bin, mehr Richtung Executive Search, ein bisschen mehr eben dieses Thema, man hat Bestandskunden, man berät den Kunden bzw. den Kandidaten, weil es um anspruchsvollere Rollen geht. Und das ging dann eben so weit, bis dann eben Führungskräfte beziehungsweise ja auch sehr, sehr exklusive Rollen. Und da habe ich gemerkt, das ist so meins. Aber dann kommen selbstverständlich andere Themen dazu. Und dann kam immer mal das Thema Familie, noch weitere Mitglieder der Familie, die dazu kamen. Und dann fängt man an zu reflektieren, so raus aus der Beratung und dann in-house. Mit mehr Flexibilität, man ist nicht so unter Druck, weil selbstverständlich muss man da auch von der unternehmerischen Seite sehen, man muss ja auch Umsatz generieren. Sonst kann man ja nicht von Luft und nett sein leben. Und im Unternehmen ist es anders, insofern, dass der Druck ist nicht direkt auf einen. Und das hat mich nicht motiviert, sondern eher demotiviert bzw. gestresst. Okay. Und im Unternehmen ging es darum, diese Themen nachhaltig aufzubauen. Und das habe ich tatsächlich damals auch bei Limango, habe ich dann meine erste Inhouse-Stelle bekommen. Und da habe ich wunderbare Kollegen, die mir dann auch geholfen haben, in den Bereich HR einzusteigen, von denen ich nicht immer überzeugt war, weil ich ja eigentlich der Berater war, der sich immer sozusagen auch über den Bereich lustig gemacht hat. Naja, die liefern nicht, deswegen kommen wir rein und wir helfen euch aus.
Was waren also deine Erkenntnisse? Wo sagst du so rückblickend, hast du als Berater vielleicht nicht die richtigen Hypothesen getroffen, nachdem du in-house vielleicht andere Erfahrungen getroffen oder andere Erfahrungen kennengelernt hast?
Ich glaube, dass das hat damit zu tun, dass man auch davon oder von Leuten geprägt wird, die das auch nicht besser wissen. Ja, weil die Rolle auf der anderen Seite nie gemacht haben. Und das sind die meisten, die dann immer mit dem HR-Bereich zu tun haben. Und selbstverständlich sind HR-Bereiche sehr, sehr breit aufgestellt in der Regel bei größeren Firmen. Bei kleineren Firmen ist eine Person, die sehr viel machen muss. Und meistens eine Person, die sehr reflektiert, auch gerne andere hilft und dadurch auch nicht immer in diesen Themen, die sehr unternehmensgetrieben sind, wie Recruiting, wo man einfach sagt, ich brauche Leute, wir brauchen das. Und da ist die Priorität nicht bei den üblichen HR-Mitarbeitern. Und deswegen war meine Erkenntnis war, wenn wir In-House-Recruiting-Teams aufbauen, die dann so arbeiten können, die liefern können, dann schaffen wir eigentlich einen Bereich innerhalb des Unternehmens, was auch Wert ist. Ja, und die richtigen Mitarbeiter reinbringt und jetzt nicht nur sich um die Mitarbeiter kümmern, sondern die richtigen Leute reinbringen und damit wie so eine In-House-Consulting, wie so ein U-Boot schaffen. Ne?
Was glaubst du denn, weil so wie ich jetzt dich kennengelernt habe und auch aus deinem LinkedIn-Profil hast du da ja einiges an Erfahrung, wenn man In-House ein People-Team aufbaut, Was würdest du dabei immer beachten oder unseren ZuhörerInnen mitgeben, wo du sagst, das findest du essentiell wichtig, darauf achtet, das ist was, was man priorisieren sollte, ob jetzt bestimmte Skills oder wie das Team sein sollte. Sollte eine Person alles machen? Sollte man von Beginn an vielleicht unterschiedliche Rollen sehen? Gibt es so Sachen, wo du sagst, das sind so 2, 3 Dinge, die kann man eigentlich immer so als Faustregel mitnehmen? Also ohne, dass ich es selber vielleicht ad hoc gerade beantworten könnte, aber es kam mir gerade, finde ich irgendwie spannend.
Nee, es ist eine gute Frage. Und eigentlich glaube ich zumindest, vielleicht gibt es eine Zuhörer, die das besser wissen, aber meiner Meinung nach gibt es auch keine goldene Regel. Es hängt dann vom Unternehmen ab, vom Ziel des Unternehmens. Ich glaube, wenn man dann darüber spricht oder davon spricht, ein Startup vielleicht dann aufzustellen und zum ersten Mal dann eben ein HR-Team aufzubauen, dann würde ich automatisch sagen, ich würde eher das Recruiting in-house holen und damit aufbauen und damit sich Geld sparen und eher die HR-Dienstleistung outsourcen. Also entweder Interim oder eine Beratung oder sowas, weil das sind die Themen, die du sehr gut berechnen kannst und auch planen kannst. Wenn du 30 Mitarbeiter hast, dann brauchst du 30 Mal Payroll, 30 Mal Mitarbeitermanagement. Also das kannst du sehr gut forecasten. Mhm. Bei Recruiting, das ist so wirklich wie wenn du anfängst, Netflix und Co. dann zu buchen und dann plötzlich gibst du 120 Euro im Monat aus, obwohl du dir denkst, das kostet ja nur 19,99 €. Ja, weil dann hast du eine Stelle hier, eine Stelle da, dann kommt der Kollege mit den anderen Headhunter-Profil um die Ecke und dann sind dann 15.000 hier, 18.000 da, 35.000 da. Und ich glaube, nachhaltig kannst du ja einen Recruiter haben, der dann eher sich weiterentwickeln kann in eine breitere HR-Rolle, weil ich sage nicht jeder, aber viele haben dann Lust später sich um andere Themen Erfahrung. Zu kümmern, als den klassischen HR-Manager, der dann wieder vielleicht den Schritt zurück machen muss und sagen muss, ja, jetzt muss ich auch Recruiting machen. Aber wir müssen doch über das nachdenken und Versicherungen und Benefits und die Arbeitsstunden und dies melden. Und das weiß der Recruiter noch gar nichts. Und dann lieber das outsourcen, wo man sagt, okay, ich hole mir dann dieses Paket für den Anfang von die Benefits und Mitarbeitermanagement und Personalentwicklung, wie auch immer. Aber den Recruiter, der liefert dir. Und der bringt dir die richtigen Leute, damit du dann starten kannst oder die nächste Phase erreichen kannst.
Wo ich direkt, also ich mag die Idee sehr gerne. Ich glaube, das Einzige, wo ich gerade noch sehr unsicher bin, ist, wenn man das so angeht, was es mit dem Thema Retention macht. Weißt du, wie wenn das alles so extern gehalten wird, die People-Rolle, wie schafft man das trotzdem, den Mitarbeitenden vor Ort ein gutes Zugehörigkeitsgefühl zu geben, dass sie gesehen und gehört werden? Diese kulturellen Themen, schafft man das auch über die externe Person oder wäre, also das kann man ja dann diskutieren, ne? Oder wäre das dann was, dass man auch so eine Recruiterin-Rolle vielleicht einfach mal anders denkt und das könnte dann part of the game sein, dass man das mit reinnimmt, wäre nur so mein erster Impuls, dass ich denke, jemand, der festangestellt ist, sollte meiner Meinung nach sowas irgendwie mitdenken, mitmachen, da einfach auch so in Richtung Retention zu denken.
Ja, aber da kommst du wieder zum Thema, wie groß bist du denn schon? Ja. Ne? Weil wenn du die ersten 20 Leute hast, dann kennst du alle. Und es gibt einen Effekt, den du nicht vernachlässigen darfst. Und zwar, der Recruiter bleibt immer der Kontakt. Auf jedem Kaffee, auf jede Party, auf abends Fußball schauen, kommt immer, egal wie oft du sagst, du, da kümmert sich die Marie darüber. Ja. Die hilft dir dann mit den Steuerthemen. Ich kann das nicht. Aber er kennt dich. Er kennt dich vom ersten Call, er kennt dich dann von später von den Interviews, von dem Offer-Prozess, von dem vielleicht den ersten Tag. Du hast vielleicht die Tür aufgemacht oder vielleicht bist du auch sogar für das Onboarding verantwortlich, also für den Welcome Day oder wie auch immer du das nennst. Aber ich bin bei dir, definitiv. Entweder hast du einen der Gründer, wenn du noch auf dieser Gründerphase bist, die sich das Thema annimmt, weil die müssen die Kultur treiben. Und dann später, definitiv. Das ist die zweite Rolle, die ich sagen würde. Also wenn du dann entweder hast einen HR-Manager und einen Recruiter oder du hast einen HR-Manager, der Recruiting macht oder den Recruiter, wie du sagst, der dann auch das Thema Branding und vielleicht auch sogar Onboarding mit betreut. Aber dann später muss die Führungskraft ein bisschen dieses People-Management beziehungsweise Personalmanagement auch. Aber da gibst du sehr viel in andere Hände. Irgendwann mal musst du dann anfangen, das zu machen. Und dann kommst du in diesen Bereichen, wo ich sagen würde, da brauchst du dann schon sehr viel Spezialisierung. Und das ist das, was ich gelernt habe. Das, wo ich aktuell arbeite, sind wir um die 40 Leute. Und es gibt dann sechs, sieben unterschiedliche Bereiche. Von Data Systems über Operations, Employer Branding, People Development, Talent Acquisition, dann haben wir Rewards, Benefits und dann haben wir das ganze Thema Business Partner.
Wow.
Ja.
Macht ihr das alles komplett intern oder gibt es auch
Das, ja.
bestimmte Themen, wo du sagst, hier finde ich es gut, mir einen Impuls auch von außen zu holen, weil man hat irgendwann seine blinden Flecken. Wie handhabt ihr das?
Also, das war das Spannende, das ist auch, warum ich ja 7 Jahre hier in der Firma bin, ist, dass wir gewachsen sind. Also, das haben wir dann, also unter anderem selbstverständlich unsere, oder meine Managerin, die das mit aufgebaut hat, aber uns auch mit immer mit ins Boot geholt hat. Und wir sind dann mit gewachsen und mitgestaltet. Wir haben aber immer wieder externen Input bekommen. Und das ist dann eben das Thema, das kann man einfach über eine Beratung machen, über einen Interim Manager oder sich selber in Themen hineinfuchsen, so wie du gesagt hast. Ne? Hier ein Podcast, da ein Buch, da eine Konferenz. Das war noch vor Covid irgendwie noch Zeiten, während Covid war da eher so Webinars bis zum Tode. Ja,
Das stimmt.
aber doch, das muss man dann, ich glaube, die Angst, und das ist das, was ich auch lernen musste, die Angst, dann doch extern auf Unterstützung zuzugreifen. Sollte nicht da sein, sondern vielmehr zu sagen, wann, wie, wo und warum brauche ich denn das? Dass
Woran
man
machst du
wirklich
das
aus dieser.
fest?
Eben, ich glaube, da muss man reflektieren. Also da muss man schauen, wo drückt der Schuh? Was kann ich ehrlicherweise? Und wenn ich nicht kann, kann jemand anders? Und wenn ich nicht dafür verantwortlich bin, dann muss ich dann mit meinem Manager oder mit dem C-Level oder mit dem Direktor oder wie auch immer sprechen und sagen, du, was wäre dann, wenn XY das Thema übernimmt und uns damit hilft, scheint interessiert oder schon die Skills mitzubringen. Und wenn nicht, dann schauen, ob man sich das eher rekrutiert und ins Team holt oder dann eben versucht dann erstmal zu verstehen, was sind die Probleme, die wir haben. Und sehr oft sind wir auf diese Themen, indem man einfach eine Review von Prozessen gemacht hat und plötzlich merkt man, ah, okay, da läuft es falsch, weil wir die Benefits nicht richtig alignen oder weil wir Gehälter nicht richtig an den Marktdaten anpassen, speziell wenn du international arbeitest. Oder Recruiting machen wir überall gleich und nicht, wie du gesagt hast, das Kulturelle, dass die Generationen kommen dazu, kulturell kommen dazu, kulturell nicht nur der Kandidat, sondern auch der Hiring Manager. Und dann lebt er auch noch in einem anderen Land. Also
Oh
mein
ja.
Beispiel, ich aus Venezuela lebe in Deutschland und spreche gerade mit jemandem aus der Türkei.
Wie managst du das? Also auch für dich gab es so Themen, dass ist das so einfach passiert, dass du hier angekommen bist in Deutschland? Gab es irgendwie was, wie du dich darauf vorbereitet hast? War das für dich ein Kulturschock, als du deinen ersten Job hier hattest? Wenn ja, was war der Kulturschock? Was war so der größte Unterschied? Also wir kommen gerade so tausend Fragen im
Ja,
Kopf.
ja,
Was, vielleicht beschreib gerne einfach einmal was, wie war das für dich?
Ich glaube, ich habe viel mehr von anderen gelernt.
Ah ja.
Ja, weil meine Erfahrung, ich war zu jung, ich kam dann mit 17 nach dem Abitur und habe hier studiert. Also ich kam genau in dieser Phase, wo du erwachsen wirst oder wo man erwachsen wird und dann eigentlich. Wie gesagt, ich habe nie eine Steuererklärung früher gemacht. Das habe ich hier gemacht. Ja, meinen ersten Job mit der ersten Gehaltszettel habe ich hier bekommen. Ja, an der Uni kann ich mich erinnern, wie man da Sachen ankreuzen musste. Alles Paper Pencil noch. Ne? Und trotzdem, das Problem war, ich habe mich zu sehr in dieser Komfortzone gefühlt und habe meinen Hintergrund, meinen kulturellen Hintergrund ignoriert.
Wie meinst du das?
Wie man aufgewachsen ist, wie man erzogen wurde. Und das zählt auch für jemanden, der zum Beispiel, ich habe vier Neffen, ja,
Ja.
und zwei davon, eigentlich alle vier, aber zwei davon sind jetzt erwachsen und die sind jahrelang im Ausland mit den Eltern gereist und dort gearbeitet, gelebt, wie auch immer. Ja, so die Kinder sind deutsch.
Ja.
Ja, aber sie waren in Brasilien, in Mexiko in der Schule, dann wieder in Deutschland, dann wieder hier, dann wieder da. Das heißt, wie wirst du da jemanden dann in eine Schublade stecken können und sagen können, vom Namen, vom Aussehen her, das sind Deutsche, sprechen auch Deutsch, aber der wird plötzlich ganz anders reagieren. Der wird ganz anders auf bestimmte Themen sehen. Also die Familie spielt eine ganz andere Rolle. Nicht nur, weil wir aus Südamerika kommen, sondern weil sie irgendwo anders diese Erfahrung in der Schule mitgemacht haben. Das heißt, das habe ich gelernt, dass für mich selbst sehr viele Sachen wirklich sehr, 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 sehr tief verankert sind. So ein bisschen, wie man sagt, durch die Muttermilch weitergegeben wurden.
Aber hast du da ein
wurde.
Konkretes Beispiel mal für mich, wo du sagen kannst, so, das ist was, wo du merkst, das hast du vielleicht vorher verdrängt, aber jetzt ist dir das so ganz bewusst, das macht dich total aus?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, im privaten Bereich definitiv. Das kann man mal mit der Zeit. Ich glaube,
also
beruflich.
Auch da gerne, wenn du das teilen möchtest.
Ja, ich glaube, da ist es mir auch bewusst geworden. Und dann ein paar Jahre später, das ist jetzt ein Jahr her, haben wir ein Interview-Training aufgestellt, meine Vorgesetzte und ich, für unsere Manager. Entschuldigung. Und da haben wir genau auf diesen Punkt hingezielt, diesen kulturellen Hintergrund, ja, dass man nicht sagen kann, da ging es um die Generationen, das heißt Generation Y, Z, Babyboomers, wie auch immer. Wir können nicht alle über den Kamm scheren, weil die sind ja in unterschiedlichen Bereichen der Welt, Kulturen, Länder aufgewachsen, wo wir sagen würden, unsere Eltern, Babyboomer, sind, also meine Eltern in Südamerika hatten ganz andere Sorgen und hatten nicht Eltern, die einen Krieg überlebt haben. Oder Großeltern, das nicht. Es gab Unruhe und andere Art, die Welt war ganz auseinander, aber trotzdem anders. Also ich kann mich nicht vergleichen mit meiner Generation hier in Mitteleuropa. Das heißt, das ist, was mir gezeigt hat, dass die Art und Weise, die Probleme, die meine Eltern und meine Großeltern und meinen Onkel und Tanten mir mit auf den Weg gegeben haben in meiner Erziehung, sind ganz anders als die hier. Ich bin aber hier, ich lebe hier, ich erziehe meine Kinder hier. Aber trotzdem sehe ich Sachen manchmal ein bisschen anders. Das Thema Risikobereitschaft. Ich bin deutlich risikobereiter als andere meiner Kollegen. Ja, oder tatsächlich auch das Thema Kollegialität zum Beispiel. Ne? Man sieht das Thema mit Zeit zusammen verbringen oder dies und jenes machen, sehe ich ganz anders am Anfang. Das war in der Themen mit, komm, lass uns übers Wochenende ein Kartenspiel machen und bleib über Nacht bei uns. Und das weiß ich nicht, ob ich da mit meinem Vorgesetzten da im Keller schlafen möchte. Das waren so diese Kulturschocks, die du dann hören wolltest.
Aber das finde ich richtig witzig. Ich kann es mir so richtig vorstellen, so das Wochenende und ich spiele Karten, kannst du hier schlafen. So,
ja.
Was?
Nee, ich trinke lieber nichts und gehe dann wieder nach Hause. Ja. Das waren tatsächlich so ein bisschen diese kulturellen Unterschiede, würde ich sagen. Ja.
Ach, herrlich. Gibt es denn was, wo du jetzt sagst, das hast du hier auch so richtig schätzen gelernt, das findest du gut und findest du toll, dass du es als Erfahrung für dich so mitnehmen durftest?
Meinst du hier in Deutschland?
Ja.
Also für mich ist das Thema Sicherheit. Auch wenn wir jetzt das anders, ganz anders betrachten und ich bin einer der großen Verfechter und ich mache mir sehr viele Sorgen über die aktuelle Entwicklung und Situation, die wir in der Gesellschaft durchmachen, weil wir haben eine Gesellschaft und wir haben immer noch ein Land und eine Atmosphäre, die sehr sicher ist. Das heißt, meine erste Erinnerung ist nachts durch München von U-Bahnhof zu U-Bahnhof zu laufen, weil ich nicht wusste, dass die U-Bahn nicht mehr fährt. Da war ich 18 Jahre alt. Und ich hatte Angst. Aber am Ende ist nichts passiert. Und das, was ich in München gelernt habe, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die Polizei mich nach Hause nimmt, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Ja? ich bin aufgewachsen mit bleibt nicht bei einer roten Ampel stehen nach 10 Uhr abends. Ja. Ach. Und da lernt man dann schon diese Sicherheit sehr, sehr schätzen. Und dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass du und ich, egal wie wir aussehen, wie wir heißen, wo wir leben in Deutschland, die gleiche bescheuerte Nummer bei der Behörde ziehen müssen und den gleichen Formular ausfüllen müssen. Und wir kriegen mehr oder weniger, selbstverständlich gibt es immer graue Zonen, die gleiche Behandlung, egal wer wir sind. Und ich glaube, da sollten wir uns weiterhin in Erinnerung rufen, bevor man als Gesellschaft irgendwie Entscheidungen trifft, die politisch sind, aber nicht gesellschaftlich sind.
Voll schön. Ja, auch für mich denke ich gerade nochmal voll die gute Erinnerung. Deswegen schätze ich das immer so, hier in diesem Podcast zu gehen, weil man immer so tolle Impulse mitnehmen kann. Vielleicht mit Blick auf Impulse. Gibt es irgendwie was, wo du sagst, das möchtest du unseren ZuhörerInnen mitgeben? irgendein tolles Buch, irgendeine Erkenntnis, die du hattest, vielleicht irgendwas, was dir auch wiederum mal ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte mitgegeben hat, wo du sagst, ey, da zehre ich heute noch von. Mhm. Das ist was, was du irgendwie total toll findest.
Ja, gut, dass du nicht gefragt hast, welches Buch würde ich denn jetzt empfehlen? Ich bin kein Leser. Ich zwinge mich immer mehr dazu. Ich bin dann eher Podcast-Typ, beziehungsweise dann Videotyp. Aber ich glaube, als erstes würde ich sagen, wer noch nicht ein lateinamerikanisches Buch gelesen hat, sollte das auf jeden Fall mal machen. Das glaube ich dann irgendwie Literatur aus Südamerika, gibt es auch auf Deutsch, ist sehr spannend. Ganz andere Genre. Aber ich glaube, was ich gelernt habe und eine Sache, die ich jedem mitgeben würde, der Führungskraft ist oder nicht, ist tatsächlich zu verstehen oder in sich hineingehen und zu verstehen, wie viel von meiner privaten Geschichte, von meinen Situationen aktuell möchte ich preisgeben, mit wie viel fühle ich mich wohl und das als Führungskraft vor allem zulassen und dann auch versuchen vielleicht sogar zu motivieren, weil in meiner Erfahrung und die Art, wie ich auch meine Vorgesetzte erlebt habe und erlebe und ich selber meine Teams führe, ist tatsächlich, dass wir diese Themen zu verstehen, wo bist du gerade? Und wir können nicht mehr, das ist Thema Work-Life-Balance, wir können nicht mehr dich von deinem Beruf trennen, von deinem Office-Ich. Das gibt's nicht. Ja, also wie viele von uns bringen die Kinder dann schnell noch ins Office, weil dazwischen ist noch Fußball und Tennis und Tanzen und die Kollegen kennen sie und da ist der Drucker und meine Kinder wissen ganz genau, wie das Licht im Büro angeht. Ja, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil das hilft so verdammt viel, Freiräume zu bekommen und Flexibilität zu bekommen. Viele sagen, meine Mitarbeiter sind keine Kinder. Deswegen dürfen sie von Homeoffice arbeiten, aber wenn ich nicht verstehe, was mit denen los ist, dann ist sie genauso auch, wenn ich denen alles gebe, verlieren. Ne?
Ja, voll spannend. Danke. Wir sind echt auch schon wieder am Ende der Zeit. Ich habe das Gefühl, wir haben erst vor 10 Minuten gestartet und ich
kann. Das ist meine Superkraft.
Ja. Ja, also ich könnte echt noch eine Weile so weiterquatschen. Das war wirklich einfach ein gutes Gespräch.
Wir machen einfach eine Fortsetzung immer mal.
Ja, ich habe auch nicht einmal in meine Notizen geguckt. Das ist jetzt wirklich einfach so entstanden, das Gespräch. Total schön. Sehr gut. Das ist immer das Beste. Sehr gut. Von daher nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du uns da so einmal mitgenommen hast und natürlich auch an unsere ZuhörerInnen. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal bei Let's Talk People. Bis dahin. Tschüss.
Ja, bis dahin. Danke.